Am 14. Prozesstag wurden 6 Zeugen gehört. Außerdem wurde eine Aussage aus einer polizeilichen Vernehmung verlesen vor Gericht. Die Zeugen, die ausgesagt haben, sagten zum Angriff auf den Kiezdöner aus sowie zu einer Situation auf der Magdeburger Straße, bei der ein Mensch durch den Angeklagten angefahren wurde. Zunächst wollen wir sprechen über die Aussage von Konrad Rösler, der am 14. Prozesstag als Zeuge vernommen wurde. Wir nennen seinen Namen unter anderem deswegen, weil er sich schon öffentlich geäußert hat. In einem Interview bei Belltower News hat er sich an die Öffentlichkeit gewendet und dort unter anderem gesagt: Mir ist wichtig, dass die politische Dimension der Tat anerkannt wird.
Konrad Rösler, der Nebenkläger in diesem Verfahren ist, wird am 14. Prozesstag als Zeuge gehört. Er schildert, wie er am Tag des Anschlags zum Essen in den Kiezdöner gegangen ist, wie er dort am Tresen gestanden hat und sein Essen bestellt und wie er in dieser Situation den Attentäter, der nun Angeklagter ist, gesehen habe und sich dann zuerst gedacht habe, merkwürdig, dass da jemand verkleidet ist. Er nennt dann die pseudomilitärische Uniform, die der Angeklagte zu dem Zeitpunkt getragen hatte, und den Helm. Und dann habe er gesehen, sagt der Zeuge, wie etwas in Richtung des Kiezdöners geworfen wurde, in Richtung des Eingangs, und dann eine laute Detonation gehört und habe erst an Böller gedacht. Tatsächlich, das wissen wir nun hinterher, war es eine Nagelbombe, die dort durch den Angeklagten geworfen wurde, die auch detoniert ist vor dem Kiezdöner, aber nicht im Laden. Und als nächstes, sagt der Zeuge, erinnert er sich dann daran, wie er aus dem Fenster des Kiezdöners aus dem Laden herausgeschaut hat und dort den Attentäter gesehen habe, wie er die Waffe auf den Laden gerichtet habe und wie ein Schuss gefallen ist. Und dann, sagt der Zeuge aus, ist er in dieser Situation dann weggerannt, hat sich in dem Laden erstmal hinter einer Wand versteckt, später dann auf der Toilette. Schildert, wie ein älterer Herr, der auch Kunde war an diesem Tag im Laden, in seiner Nähe ist, die 110 ins Handy tippt, ihm signalisiert die Frage, soll er die 110 anrufen oder nicht. Und wie er selbst, der Zeuge, in den Laden hinein runterschauen kann. Er ist da ein bisschen höher in seiner Position. Wie einer der Mitarbeiter dort kauert und ihm ein Zeichen gibt, den Finger über den Mund legt und ihn also signalisiert, sie sollen still sein in dieser versteckten Position, in der sie da gerade sind, während der Attentäter noch im Ladenlokal ist. Der Zeuge erzählt dann, dass er zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen ist, dass es mehrere Angreifer sind, mit denen man es da zu tun hat. Dass er zwar nur einen gesehen habe, aber in meinem Kopf waren es mehrere, sagt er wörtlich an der Stelle. Und sagt auch, wörtlich zitiert, ich habe gedacht, dass es jetzt mit mir vorbei ist. Er berichtet dann, wie er sein Handy aus der Tasche geholt hat, wie er im Familienchat noch eine Abschiedsnachricht an seine Familie geschrieben hat und sich dann eben weiter versteckt hat. Erst als es etwas ruhiger wurde, damit ist gemeint, also keine lauten Geräusche, kein Geschrei, kein Rufen, hätte er die Polizei angerufen, Frau geht ran, er wählt die 110, eine Frau geht ran und sagt, sie kennen die Situation schon, bitte bleiben Sie ruhig, warten Sie, es kommen Einsatzkräfte. Das macht der Zeuge dann auch nach seiner eigenen Schilderung, wartet also, bis er irgendwann hört, dass Einsatzkräfte rund um den Kiezdöner unterwegs sind. Und er hört, wie sie darüber sprechen, dass sie da jetzt den Kiezdöner sichern. Und in der Situation macht er dann erst auf sich aufmerksam, sieht dann Polizeibeamte und da sagt er wörtlich im Prozess, dass er die Wappen der Polizei auf deren Uniform gesehen hat und sich gedacht hat, heute sterbe ich nicht. Also in dem Moment realisiert, dass er jetzt einigermaßen sicher ist. Erst sehr viel später, sagt er, hatte dann verstanden, was eigentlich insgesamt in diesem Kiezdöner passiert ist, dass dort Kevin Schwarze erschossen wurde. Er habe erstmal nur geguckt, die Leute, die er vorher gesehen hat, ob er sie wieder sieht.
Konrad Rösler sagt aus vor Gericht als Überlebender des Anschlags auf den Kiezdöner am 9. Oktober 2019 und er spricht auch über den Kontakt mit der Polizei, den er an diesem Tag hatte. Er sagt unter anderem, dass er telefoniert hat zu einem relativ frühen Zeitpunkt mit der Polizei, die informieren wollte über das Geschehen im Kiezdöner und dass die Beamtin, die diesen Anruf angenommen hat, nachdem er sich mitgeteilt hatte, aufgelegt hat und ihm auf Wiederhören gewünscht hat, was ihn in dieser Situation, so sagt er es aus, irritiert hat, weil er sich eben gar nicht sicher war, dass er eine weitere menschliche Stimme in seinem Leben hören wird. Er meinte, vor Gericht an diesem 14. Prozesstag. Das hätte auch die letzte Stimme sein können, die er hört. Er hat dann noch ein zweites Mal die Polizei angerufen, dann nur geflüstert, weil er sich zu dem Zeitpunkt vor dem Täter versteckt hat im hinteren Bereich des Kiezdöners und berichtet da von einer sehr misslungenen Kommunikation mit der Polizei, weil die Beamten am anderen Ende der Leitung stets davon sprachen, dass er lauter sprechen müsse, aber er eben flüstern musste in der Situation. Konrad Rösler beschreibt als Zeuge also etwas, was sich durchzieht durch viele Aussagen bisher nochmal, nämlich dass es oft ein sehr unsensibles Verhalten der Beamten gab, dass er vor allem auch, und dieser Satz fiel jetzt schon viele, viele Male vor Gericht, alleine nach Hause gegangen ist, nach dem Erfahrenen, dass es keine Betreuung, keine Begleitung gab, dass die ihm auch nicht angeboten wurde. Und dass im Gegensatz dazu aber zu einem sehr frühen Zeitpunkt Journalistinnen und Journalisten anwesend waren, auch wenn er in diesem Fall eine Journalistin als sehr empathisch darstellt. Aber es zeigt sich doch, dass da ein ganz komisches Missverhältnis ist zwischen Anwesenheit von JournalistInnen und Abwesenheit von seelsorgerischer Betreuung, die von der Polizei initiiert wird.
Als weiterer Zeuge sagt Aftix Ibrahim aus, der auch Nebenkläger im Verfahren ist. Auch er hat sich schon öffentlich mit seinem Namen zu diesem Verfahren und zu den Taten, die er erlebt hat, von denen er betroffen ist, geäußert, weswegen wir auch seinen Namen nennen. Und bei Aftix Ibrahim stellt sich die Frage nach einer rassistischen Motivation des Angeklagten, da davon auszugehen ist, dass der Angeklagte Aftix Ibrahim als Person of Color erkannt hat. Und zur Einordnung: bei Aftix Ibrahim geht es um eine Situation in der Magdeburger Straße. Der Angeklagte befand sich zu dem Zeitpunkt schon auf der Flucht, hatte sich zuvor noch auf der Ludwig-Fucher-Straße einen Schusswechsel geliefert mit der Polizei, ist dann mit seinem Auto eben von dort aus geflohen und fährt also auf dieser Magdeburger Straße. Aftix Ibrahim erzählt und sagt aus, dass er an diesem Anschlagstag am 9. Oktober 2019 einen Arzt aufgesucht hat. Er habe sich am Tag vorher krank gefühlt, wollte eine Krankschreibung haben für seinen Arbeitgeber, geht zum Arzt, holt sich diese Krankschreibung, wird für eine Woche krankgeschrieben und möchte die persönlich bei seinem Arbeitgeber abgeben. Und dahin ist er gerade auf dem Weg, steigt in der Magdeburger Straße aus der Straßenbahn aus und befindet sich also in der Nähe dieser Straßenbahnhaltestelle. Und mit ihm unterwegs ist noch ein Freund, auch er wird als Zeuge vernommen. Dieser Freund, so sagt das Aftix Ibrahim, hat zuerst gesehen, dass sich ein Auto den beiden nähert. Es geht um das Auto des Angeklagten, auch mit hoher Geschwindigkeit. Und dann habe der Freund von ihm zu ihm gesagt, pass auf. Aftix Ibrahim schildert, dass er sich dann umgedreht habe, dann dieses Auto eben auch sehr schnell auf ihn zufahren gesehen habe. Und dann wird er tatsächlich vom Auto des Angeklagten erfasst, fällt zu Boden, wird kurz ohnmächtig, ist dann tatsächlich auch verletzt. Andere Menschen rufen die Polizei. Er kommt ins Krankenhaus und wird im Krankenhaus dann versorgt. Er sagt im Prozess aus, erst dort im Krankenhaus hat er, wörtlich zitiert, realisiert, das ist kein Unfall, sondern eine Tat. Also dass es Absicht war, dass der Angeklagte ihn angefahren habe. Und bevor Aftix Ibrahim aussagt, wird ein weiterer Zeuge vernommen, der die Situation beobachtet hat als völlig unbeteiligter Zeuge. Der schildert, wie er ein Reifenquietschen gehört hat, sich deswegen umdreht und dann sieht er ein Auto, auch hier wieder gemeint das Auto des Angeklagten, das gezielt auf eine Gruppe schwarzer Menschen zugefahren sei. Und das deckt sich also insofern mit den Aussagen des Freundes von Aftix Ibrahim und mit der Aussage von Aftix Ibrahim selbst.
Dieser Sachverhalt, den Aftix Ibrahim schildert vor Gericht, der wird in der Anklageschrift der Generalbundesanwaltschaft gefasst als ein Verkehrsvergehen, bei welcher der Angeklagte, Zitat, die Gefährdung von Leib und Leben in Kauf genommen habe. Dahinter steht dann quasi eine fahrlässige Körperverletzung. Und das Magazin Fakt des Mitteldeutschen Rundfunks hat diesen Fall schon vor einigen Wochen aufgegriffen, mit Aftix Ibrahim selbst gesprochen, sich von ihm nochmal die genaue Situation schildern lassen, sich eine juristische Bewertung eingeholt und auch nach diesem Prozesstag, an dem Aftix Ibrahim aussagt als Zeuge, sagt seine Anwältin mit uns im Gespräch im Nachhinein, eigentlich ist es jetzt nicht mehr haltbar, dass es sich hier lediglich um eine fahrlässige Körperverletzung gehandelt hat, sondern man sollte von einem versuchten Mord ausgehen, der dann eben auch rassistisch motiviert ist. Das ist auch das, auf das Aftex Ibrahim selbst hingewiesen hat, dass er erwartet, dass der rassistische Aspekt des Verhaltens des Angeklagten hier gewertet wird vor Gericht.
Die Frage bei dem, was Aftex Ibrahim erlebt hat, die sich also juristisch stellt, ist, mit was für einem Tatbestand hat man das hier zu tun? Ist es ein Verkehrsdelikt? Ist es eine gefährliche Körperverletzung? Oder ist es eben ein Tötungsdelikt? Ist es ein versuchter Mord? Und dafür sind zwei Sachen relevant bei der Frage, ist es ein versuchter Mord oder nicht? Nämlich zum einen, zu was hat denn der Angeklagte konkret angesetzt zu tun? Und da wird die Argumentation hier sein, wer versucht, jemand mit einem Auto anzufahren in der hohen Geschwindigkeit? Die Zahlen, die da ungefähr genannt werden, sind 60, 70 Stundenkilometer. Das ist also nun ohne Frage eine Geschwindigkeit, mit der man jemanden töten kann, wenn man ihn mit dieser Geschwindigkeit anfährt, und auch eine, bei der man das weiß, dass das die Folge ist. Und zweitens braucht es dann noch einen Vorsatz dazu. Also der Angeklagte muss auch gewusst und gewollt haben, was er da tut. Jetzt kann niemand davon ausgehen, dass, wenn ich jemanden mit 60, 70 Stundenkilometer anfahre, ich nicht weiß, was das für eine Folge haben kann. Und insofern muss man davon ausgehen, dass er das mindestens in Kauf genommen hat, dass die Folge tödlich sein wird. Dieses in Kauf nehmen, dieser bedingte Vorsatz würde genügen. Und zum anderen, was wir eingangs zu dieser Aussage schon festgestellt haben, ist eben auch davon auszugehen, dass es hier um eine rassistische Motivation geht. Der Angeklagte ist dazu auch befragt worden und hat in dieser Befragung damals sehr klar gesagt, einer weißen Person wäre er ausgewichen.
Nach der Aussage von Aftex Ibrahim sagt sein Begleiter an diesem 9. Oktober 2019 aus, und es gibt weitere Zeugen, die gehört werden.
Ja, unter anderem wird ein Polizeibeamter gehört. Er war an diesem Tag in einem zivil aussehenden Funkwagen der Polizei unterwegs und dann im Einsatz auf der Ludwigsburger Straße, kann also dazu aussagen und hat dazu ausgesagt, wie der Schusswechsel zwischen Polizei und Angeklagtem abgelaufen ist, der dort stattgefunden hat. Das war ausführlich auch schon Gegenstand des 13. Prozesstages, wo der andere Beamte, der mit ihm im Wagen saß, ausgesagt hat, und zudem die Besatzung eines Streifenwagens, die in der Situation auch anwesend war. Die Beamtinnen und Beamten des Streifenwagens waren auch diejenigen, die sich den Schusswechsel mit dem Angeklagten geliefert haben. Der Polizeizeuge am 14. Prozesstag hat das beobachtet. Zudem gab es noch Aussagen zu einem Verkehrsdelikt am Steintor. Da soll der Angeklagte mit seinem Fahrzeug ein anderes Fahrzeug touchiert und ein Stück weit beschädigt haben. Dazu sind diverse Skizzen, Lichtbilder, andere Dinge in Augenschein genommen worden. Zudem ist am 14. Prozesstag die Aussage eines Zeugen aus seiner polizeilichen Vernehmung verlesen worden. Das geschieht deswegen, weil Atteste zeigen und auch die Anwältin des Zeugen klarggemacht hat, dass er nicht in der Lage ist, persönlich im Verfahren auszusagen. Also dass er derzeit nicht aussagereisefähig ist, nicht selbst im Prozess erscheinen kann. Alle Verfahrensbeteiligten haben zugestimmt, dass eben dann die Aussage, die er zum früheren Zeitpunkt gegenüber Ermittlern des BKAs gemacht hat, verlesen werden kann. Der Zeuge, der auch Nebenkläger ist, war am 9. Oktober zusammen mit Kevin Schwarze unterwegs, von einer Baustelle hin zum Kiezdöner, um dort gemeinsam Mittag zu essen. In der vorgelesenen Aussage beschreibt er dann den Ablauf im Kiezdöner, was ist wann geschehen, was hat er wann eben auch selbst wahrgenommen, beschreibt, wie er seine Freundin am Telefon hat in der Situation, in der der Angeklagte dann den Kiezdöner angreift und seine Freundin, da verwendet er die Formulierung, quasi live dabei ist übers Telefon und diesen Angriff übers Telefon mithört und miterlebt, und schildert auch schon in dieser polizeilichen Vernehmung, welche erheblichen Folgen der Anschlag für ihn hatte, wie er stark traumatisiert ist durch diesen Anschlag, wie er psychische Folgen hat, die dazu führen, dass er seinen Alltag nicht mehr in der Form gestalten kann, wie das bisher ihm möglich war, und auch noch gar nicht absehen kann, ob und wann das nochmal anders werden wird. Und seine Rechtsanwältin, Frau Blasik von der Linden, schildert zudem, dass neben diesen erheblichen psychischen Folgen ja eines wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass immer wieder Journalistinnen und Journalisten versucht haben, mit ihrem Mandanten Kontakt aufzunehmen, was nun für ihn wirklich offensichtlich nicht hilfreich war in der Situation, in der er ist. Und sie auch nochmal deutlich darum bittet, dass sein Name nicht in der Öffentlichkeit verbreitet wird und davon abgesehen wird, zu versuchen, ihn immer wieder in die Öffentlichkeit zu holen. Und ich glaube, das ist für uns auch nochmal ein relevanter Punkt, denn wir haben ja, wenn wir auf den gesamten Tag schauen, es mit sehr, sehr unterschiedlichen Überlebenden und Betroffenen zu tun, hinsichtlich dessen, welche Hintergründe diese Menschen haben, welche Sprachen sie sprechen, wie sie in dieser Gesellschaft unterwegs sind, wie ihre Lebensumstände sind und auch sehr unterschiedlich hinsichtlich dessen, wie sie nach diesem Anschlag leben und wie sie mit diesen Folgen umgehen können, welche Folgen dieser Anschlag für sie hatte. Und der Zeuge, dessen Aussage hier verlesen wurde, ist ein Zeuge, der nicht in der Öffentlichkeit steht, nicht in der Öffentlichkeit stehen kann, nicht in der Öffentlichkeit stehen will. Und der, das wird aus den Attesten, das wird aus seiner Aussage klar, bis heute sucht, wie er irgendwie mit diesen Folgen umgehen kann. Anders bei Konrad Rösler, insofern als dass Konrad Rösler in der Öffentlichkeit steht, ja auch ausgesagt hat, aber auch Konrad Rösler beschreibt, dass es Dinge gibt, die in seinen Alltag bis heute hineingehen, Triggermomente gibt, zum Beispiel Polizeibeamte in voller Montur zu sehen, wo er dann sagt, das versetzt ihn einfach in diesen Tag zurück. Und so gibt es viele Beispiele in diesen Aussagen, die zeigen, dass dieser 9. Oktober entscheidend das Leben dieser Person verändert hat und dass dieses jetzt fast ein Jahr danach offensichtlich gar kein so langer Zeitraum ist für die Frage von, hat sich da schon was verändern können? Hat sich da schon einen Umgang mitfinden können?
Und damit zeigt dieser Prozesstag auch, welchen Umfang an Betroffenheit es gibt. Zumindest fängt er an, das aufzuzeigen, wenn zum Beispiel eine Person nicht fähig ist, vor Gericht auszusagen, aber dennoch wird da ihr Leben heute in Ansätzen erfahrbar, dass es eben irreparabel beeinträchtigt ist, dass diese Person betroffen ist an jedem Tag ihres Lebens von diesem Anschlag. Und dass damit auch nochmal die Dimensionen, was direkte Betroffenheit aufgezeigt werden in diesem Prozess, wenn eben auch Menschen, die nicht namentlich genannt werden, dennoch vorkommen. Namentlich vorgekommen aber ist Aftix Ibrahim, der seine Erfahrungen des Anschlags am 9. Oktober 2019, das Anfahren durch den Angeklagten aus rassistischen Motiven, in Verbindung setzt mit den Rassismuserfahrungen, die er alltäglich machen muss in Deutschland. Er geht darauf auch ein, als er von seiner Rechtsanwältin gefragt wird, inwiefern das Erlebnis am 9. Oktober 2019 eine Auswirkung auf sein Wohlfühlen in Halle hat und welche Auswirkungen es auf seine Zukunft hatte. Und er äußert sich da ganz deutlich und sagt, dass er nicht mehr in Halle weiter wohnen und weiter leben möchte, dass er es auch nicht kann, dass er seit diesem Tag des Anschlags auch keine wirkliche Freude mehr empfinden kann an Dingen im Leben, dass er jetzt versucht, mit allen Mitteln aus der Stadt rauszuziehen, rauszukommen, dass er versucht, woanders in Deutschland zu wohnen und neu anzufangen. Aftix Ibrahim sagt auch, wenn man jeden Tag hört, zum Beispiel nach dem Anschlag in Hanau, dass ein Extremist Leute in Shisha-Bars tötet, dann fühlt er sich auch darin betroffen, dass auch er mit Freunden gelegentlich in Shisha-Bars Zeit verbracht hat, dass er sich das jetzt nicht mehr traut, dass sein ganzes Leben sehr stark eingeschränkt ist, dass er versucht, zu Hause zu bleiben aus Angst vor Rassismus, dem er auf der Straße begegnet.
Auch am 14. Prozesstag hat vor dem Landgericht in Magdeburg, in dem die Verhandlung stattfindet, wieder eine Kundgebung stattgefunden, wie bisher an allen Verhandlungstagen in Solidarität mit allen Betroffenen, den Betroffenen, über die wir hier mit ihren Namen sprechen können, mit den Betroffenen, die auch medial präsent sind und genauso mit denjenigen, bei denen das aus verschiedenen Gründen nicht der Fall ist. Diese Kundgebungen werden auch weiter jeden Tag, an dem verhandelt wird, vor dem Landgericht Magdeburg stattfinden und auch da nochmal der Hinweis, wie es möglich ist, sich an diesen Kundgebungen zu beteiligen.